Ich bete noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass Liebe deine Motivation ist. Und dass deine Liebe so groß ist, dass sie uns erreicht. Jeden ganz persönlich und vor allem die ganze Welt. Danke dafür, dass du auch uns heute Morgen erreichen möchtest. Öffne unsere Herzen für dein Reden, dass wir dich erkennen, wie du bist und verändert werden. Amen. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Ria Reit und ich bin Mitglied hier in der FEG Kassel-Ost. Und ich freue mich sehr, heute predigen zu dürfen. Und zu Beginn möchte ich eine kleine Geschichte erzählen von mir, als ich Teenager war. Ich bin, es war ein ganz normaler Tag, mit dem Rad zur Arbeit gefahren, zur Schule natürlich. Und ich kam an und es war irgendwie eine ganz komische Stimmung. Die Leute waren betroffen, es war so ein bisschen so ein Schockzustand und eine Empörung und auch so Aufregung. Und dann bin ich in die Klasse gekommen und alle haben geredet von Sri Lanka, von einem Tsunami, der da passiert ist. Vielleicht können sich die ein oder anderen noch dran erinnern. Und ich hatte gar nichts mitbekommen. Ich stand total so daneben und war so scheinbar die einzige Ahnungslose. Das hat sich total blöd angefühlt. Nun ja, ich habe dann dem Klassengeschehen, dem Unterrichtsgeschehen, bin ich gefolgt und es bildeten sich so, also letztendlich so ein Bild, es zeichnete sich ein Bild ab von diesen schrecklichen Ereignissen, von den Menschen, von den Trümmern. Und ja, letzten Endes haben wir auch viel an dem Tag darüber geredet. Also die Lehrer haben das auch gut aufgefangen, das war echt schön. Auf jeden Fall, erst als ich die Bilder und die Videos gesehen habe von dem Szenario, konnte ich es dann so richtig fassen. Vorher waren das so Gedanken in meinem Kopf, wo ich selber versucht habe, irgendwie dieses schreckende Ereignis zu fassen. Aber mit den Videos, mit den Bildern in den Nachrichten habe ich es dann fassen können, habe ich es dann sehen können. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dass ihr ein Ereignis verpasst habt. Da ist was passiert und irgendwie, ihr seid die Einzigen, die nichts wisst. Und vielleicht seid ihr in ein Fettnäpfchen getreten und habt irgendwie gemerkt, boah, ihr seid gerade so ein bisschen Outsider. Alle anderen wissen Bescheid, außer ihr selbst. In dem heutigen Predigttext geht es um Thomas und er hat auch etwas richtig Großes verpasst. Dazu später mehr. Vielleicht als erstes ein kurzer Rückblick, nämlich was bisher geschah. Wir steigen in eine super spannungsvolle Situation ein, denn Jesus von Nazareth war verraten, gefoltert, gekreuzigt worden und nach 3 Tagen war das Grab leer. Also das muss man sich mal vorstellen, wir als Christen sind irgendwie damit vertraut mit dieser Geschichte, aber es war eine richtig krasse Situation, weil die einen behaupten, er ist von den Toten auferstanden, also Moment mal. Und andere meinen dann, der Leichnam sei gestohlen worden. Und es war ein Riesenmysterium, viele, viele Fragen. Und vor allem das Krasse war, dass es eins dieser weltbewegenden Ereignisse war, über die alle gesprochen haben. Also es ist irgendwie, die Zeit ist stehen geblieben und alle haben versucht herauszufinden, was passiert hier denn gerade. Und für die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus war es sogar lebensgefährlich. Und deshalb verstecken sie sich in den Häusern und schließen die Türen ab und harren. Ja, und warten einfach, was passiert. Wer eine Bibel dabei hat, kann gern Johannes 20 öffnen. Wir lesen dann ab Vers 24. Thomas, auch Zwilling genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Aha, also das war quasi das, was er verpasst hat. Der auferstandene Jesus war den Jüngern begegnet und hat ihnen sogar den Heiligen Geist versprochen und zugesprochen. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Das kann man in Johannes 20, Vers 19 folgende lesen. Ja, sie hatten ihn gesehen und erlebt und Thomas, er war eben nicht dabei gewesen. Er hat das verpasst. Habe ich mich gefragt, schlechtes Timing vielleicht? Und für mich waren 3 Fragen, die aufgekommen sind bei diesem ersten Vers. Das erste ist, warum kommt Jesus eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, als Thomas gar nicht da war? Weil das habe ich irgendwie nicht so richtig gecheckt. Man könnte ja meinen, vielleicht gab es diesen Zeitpunkt gar nicht. Vielleicht war Thomas immer nicht dabei, jetzt seit der Auferstehung. Es ist so ein bisschen eine Spekulation. Und trotzdem glaube ich ganz fest, dass Jesus und Gott, dass sie ein super gutes Timing haben. Also aus der Bibel sehen wir, das Timing Gottes ist immer perfekt. Das heißt, eigentlich müssen wir hier festhalten, ja, sehr wohl, Jesus wählt genau diesen Zeitpunkt, als Thomas nicht dabei ist. Warum? Das bleibt tatsächlich ein Stück weit offen. Man könnte aber auch andersherum fragen, wo war Thomas denn eigentlich, als alle anderen da waren? Und er tatsächlich, ja, wo war er denn? Und man kann natürlich auch hier spekulieren. Vielleicht hat er sich zurückgezogen. Vielleicht hat er sich eingeigelt. Vielleicht hat er die Gemeinschaft mit den anderen gemieden. Es kann aber auch sein, dass er in sein altes Leben zurückgekehrt ist, bevor er jünger geworden war. 3 Jahre zurück, bevor er überhaupt Jesus gefolgt ist, bevor Jesus ihn gerufen hat. Und ja, dass er zurückkehrt sozusagen. Auch das bleibt offen. Und die dritte Frage: Wer um alles in der Welt ist eigentlich dieser Thomas? Hier in Vers 24 wird er Zwilling genannt. Und letztendlich bekommt er von uns, ich glaube, viele von euch sehen das ähnlich, so ein bisschen den Stempel Zweifler. Ja, das ist der zweifelnde Jünger, das ist der ungläubige Jünger. Und auf der Rankingliste ist er auch eher weiter unten, ja, weil er halt so zweifelt. Oder vielleicht sagen manche sogar, ah, ich kann mich super mit ihm identifizieren. Aber so, das ist das Einzige, was oft so erzählt wird über ihn, weil das auch das Offensichtlichste ist. Irgendwie hat er ein schlechtes Image. Schade eigentlich. Jetzt möchte ich kurz fragen, welches Bild hast du eigentlich von Thomas? Und ich habe so überlegt, wir haben so 3 Schubladen, finde ich, in die wir Thomas gerne reinstecken. Schublade 1 wäre Thomas der Forscher oder ein Wissenschaftler vielleicht, also so vom Gefühl, ja, wie als hätte er da ein Mikroskop und will gerne mit allen Sinnen verstehen, was eigentlich gerade passt. Und er braucht sichtbare Beweise, um glauben zu können. Vielleicht ist Thomas aber auch so ein Zu-spät-Kommer. Vielleicht ist er verpeilt. Ja, irgendwie jemand, der einfach länger braucht, immer ein bisschen spät kommt und letztendlich auch das Happening verpasst. Er ist einfach nicht da, wenn was Cooles passiert. Und er ist dann einfach am falschen Zeit zum, also zum falschen Zeit am falschen Ort. Vielleicht ist aber Thomas auch in euren Köpfen ein Kopfmensch. Jemand, der intellektuell unterwegs ist, der sich nicht irreführen lässt, dem man richtig gute Argumente bringen muss, damit er irgendwie mitzieht, damit man ihn erreicht. Aber was wissen wir denn aus der Bibel noch über Thomas? Naja, tatsächlich muss ich euch enttäuschen, nämlich ziemlich wenig. Es ist einfach nicht so viel bekannt, weil nämlich die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, habt ihr da schon mal von Thomas gelesen? Ja, schon, aber nur in einer Aufzählung von Namen. Also da gibt es keine wörtliche Rede von Thomas, er wird einfach nur in der Liste der Jünger erwähnt. Super. Bleiben wir bei Johannes über den Text, den wir gerade lesen. Und er tatsächlich zitiert einige wenige wörtliche Aussagen von Thomas. Und 2 würde ich euch, bevor wir weiter am Text gehen, kurz vorstellen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Situation, als Lazarus krank ist und Jesus überlegt, nach Bethanien zu gehen. Lazarus, einer der besten Freunde von Jesus. Und letzten Endes ist es dann so, dass Thomas in dieser Situation diesen Vorschlag von Jesus untermauert und sagt: Auf gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Johannes 11, Vers 16. Krasse Aussage. Was können wir daraus ableiten? Thomas ist mutig, er ist kompromisslos und ein Teamplayer. Er war wirklich bereit, mit Jesus zu sterben. Für ihn war das mit der Nachfolge eine richtig ernste Sache. Also der hätte jetzt nicht einfach gesagt, ach komm, wir bleiben lieber, vielleicht ist es da zu gefährlich. Und gefährlich war es immer wieder zu Zeitpunkten, dass man tatsächlich nicht wusste, wie reagieren die anderen auf Jesus, weil er einfach sehr viel Aufsehen auf sich gezogen hat und für die politischen und Verantwortlichen sehr gefährlich wurde. Auf jeden Fall animiert Thomas sogar die anderen auch mitzugehen. Also aufgehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Das heißt, er versucht auch die anderen mitzuziehen und sagen, let's go, ja? Also am Ende auch ein Motivator, ein Teamplayer. Dann gibt es noch eine weitere Situation in Johannes 14. Die ist tatsächlich, als sie gemeinsam das Passamahl feiern, und zwar das letzte Passamahl. Und Da sagt Jesus, ja, ich gehe zu meinem Vater in den Himmel und ich werde eine Wohnung für euch bereiten. Und dann sagt Thomas, ja, Moment mal, Jesus. Wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Also ich meine, ich finde Thomas absolut smart. Er denkt mit. Also ich meine, es ist logisch nachzufragen. Moment mal, wenn er jetzt geht, wie sollen wir dir denn folgen? Wir sind doch immer mit ihm gegangen. Und wenn du jetzt weggehst, wie finden wir dich eigentlich? Also das ist absolut eine logische, super gute Frage. Und es zeigt uns, Thomas will Jesus verstehen. Fazit. Thomas ist sehr viel mehr als ein Zweifler, oh ja, finde ich. Ich glaube, er war ein total treuer Jünger, der die Nachfolge ernst genommen hat. Er war mutig, unerschrocken und er wollte, er wäre mit Jesus bis in den Tod gegangen. Zurück in unsere Situation, ja, erinnert ihr euch? Also, Thomas ist mit den anderen Jüngern zusammen und die Jünger erzählen, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwidert, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn man die Geschichte nicht kennt, fragt man vielleicht, welche Reaktion würde man denn erwarten? Versetz dich doch gerne mal in die Lage von Thomas. Deine Freunde, deine Vertraute, also mit denen war er 3 Jahre unterwegs, gute Leute, die behaupten jetzt etwas absolut Wahnsinniges und absolut Unglaubwürdiges. Das sind richtig Big News. Das war nicht eine Nebensächlichkeit. Die Frage ist, würdest du das glauben? Wie hättest du vielleicht reagiert? Also ich glaube, ich hätte es nicht geglaubt. Ich glaube, ich hätte gefragt, wiederholt das mal bitte, träume ich hier. Also irgendwie, es ist schon crazy, was sie erzählen. Wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas ist wie ich vielleicht damals in der Schule, ganz vergleichbar ist es nicht, aber er ist so der Einzige, der irgendwie nicht dabei war, der das Happening verpasst hat, wo sich jetzt ein Bild im Kopf formt, aber er denkt, Moment mal, irgendwie ist es so ein bisschen komisch, ich brauche Beweise. Denn er sagt tatsächlich, erst muss ich er spricht über Jesus, seine von den Nägeln durchbohrte Hände sehen und ich muss meinen Finger auf die durchbohrte Stelle und meine Hand auf seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Und ich habe mich hier gefragt, meine Güte, wie ist wohl die Beziehung eigentlich zwischen Thomas und den anderen Jüngern? Oder was passiert hier in diesem Moment? Hält er sie denn nicht für glaubwürdig? Denn eigentlich sagt er ja implizit, naja, Moment mal, schön, dass ihr das gesehen habt, aber euren Worten kann ich nicht glauben. Ich brauche handfeste Beweise. Klar ist genau das, dass das seine Bedingung ist. Er will tatsächlich Jesus sehen, bevor er glauben kann. Das ist seine Bedingung, das sagt er ihnen. Was brauchst du, um zu glauben? Welche Bedingungen hast du vielleicht an Gott? Wünsche? Vielleicht kennst du diese Sätze. Gott, wenn du das tun würdest, dann würde ich an dich glauben. Oder, also Gott, wenn du endlich zeigen würdest, also wenn du dich endlich mir zeigen würdest durch ABC, ja, füllt irgendwas ein, dann werde ich nie mehr zweifeln. Ja, wenn du das und das tun, dann werde ich nie mehr zweifeln. Dann bin ich voll bei dir, Jesus. Seien wir doch mal ehrlich, wir sind alle, Thomas, viel ähnlicher, als wir manchmal glauben. Also mir geht es jedenfalls so. Ich finde es so cool, dass Thomas absolut authentisch ist. Er versteckt sich nicht, er verstellt sich nicht. Er sagt einfach, hey, ich kann gerade nicht glauben. Und er ist so mutig, das den anderen zu sagen. Was für eine Ehrlichkeit. Und vielleicht ertappst du dich an dieser Stelle, dass man manchmal mitmacht. Ich weiß nicht, ob du Mitmacher bist. Wenn dann alle im Hauskreis, im Gottesdienst, im Freundeskreis sagen, oh, ich habe voll viel mit Jesus erlebt. Ja, hier. Und du so, ja, ich auch. Und eigentlich denkst du so, so richtig stimmt das auch nicht. Vielleicht manchmal macht man mit. Manchmal ist Mitmachen auch gut, aber manchmal ist auch Stehenbleiben und ehrlich sein gut. Und zu sagen, nee, so fühle ich mich gerade nicht. Ich brauche was. Deshalb meine Frage an dich, wie bist du heute hier? Was macht dich gerade aus? Was beschäftigt dich? Was geht dir durch den Kopf? Was sind vielleicht deine Big News, deine großen Lebensfragen und Themen? Und ich möchte dir zusprechen heute Morgen herzlich willkommen mit deinem Glauben, aber auch mit deinem Unglauben, mit deiner Freude und mit deiner Trauer. Herzlich willkommen auch mit deiner Angst und Zuversicht und mit deinen Fragen und deinen Antworten. Und herzlich willkommen auch, wenn du gerade rastlos bist, wenn du gerade raus möchtest oder weil dir tausend Gedanken durch den Kopf fallen. Und herzlich willkommen auch in deiner Ruhe. Bei Gott darfst du echt sein. Und wie du gerade bist, bist du echt und darfst auch sein, hier heute Morgen. Zurück zu Thomas. Ich habe mich gefragt, warum reagiert er eigentlich genau so mit dieser scharfen Aussage? Vorher glaube ich es nicht, wenn ich nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich bin überzeugt, Thomas war noch ganz woanders. Thomas war wahrscheinlich, ja, natürlich war er leibhaftig in diesem Raum mit den anderen, aber er war innerlich noch ganz woanders. Nämlich gefangen in dem, was kürzlich passiert ist. Nämlich am Kreuz. Und ich meine, das war krass, was er gesehen hatte. Sein Freund, sein Lehrer und Vorbild, sein Vertrauter war ermordet worden. Auf grausamste Art und Weise. Und dort in diesem Scherbenhaufen steht er und ist er. Und für ihn ist Jesus der Gekreuzigte, der Leidende, der Verwundete. Ist euch aufgefallen, er will die Wunden fühlen. Für ihn ist Jesus der, der die Wunden hat. Nicht in einem neuen Körper, wo die Wunden vielleicht gar nicht mehr sind. Also letzten Endes könnte er ja auch davon ausgehen, okay, der Auferstandene sieht vielleicht irgendwie Jesus aus, aber vielleicht sind die Wunden auch gar nicht mehr. Nein, für ihn hat Jesus Wunden, ist die Seite, ja, und auch die Hände, die Nägel, Male. Welcher Schrecken lässt dich nicht los, wenn wir jetzt mal auf uns schauen, wo du vielleicht noch in einem Scherbenhaufen stehst und sagst, Herr, ich bin da noch und die anderen sind schon so woanders und ich bin so alleine in diesem Scherbenhaufen und die anderen sind alle so voller Mut und voller Glauben und ich stehe hier unterm Kreuz und ich bin noch in dem Schrecken gefangen und ich komme hier nicht weg. Wir gehen weiter in Vers 26. 8 Tage später, also wir haben es hier mit einem Zeitsprung zu tun, eine Woche später, in einer Woche kann viel passieren, kann aber auch gar nichts passieren, weil interessanterweise sind die Jünger immer noch in ihren Häusern und immer noch hinter verschlossenen Türen, die haben immer noch Angst, obwohl sie Jesus begegnet sind. Sie sind versteckt, sie sind am gleichen Ort oder vielleicht in einem anderen Haus, keine Ahnung, spielt auch nicht so eine große Rolle. Auf alle Fälle, was der Unterschied ist, Thomas ist diesmal auch unter ihnen. Und dann passiert das absolut Coolste, finde ich, denn Jesus kommt. Da heißt es dann, diesmal war auch Thomas dabei, mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Und by the way, der hatte kein Smartphone, also sie konnten sich nicht den Standort schicken. Jesus wusste wohl, wo die sind und die verschlossenen Türen waren auch kein Problem. Also Jesus ist einfach cool, der ist dann einfach da. Das finde ich schön. So, und dann geht's weiter. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Ach, wie schön, was für ein Auftakt. Ja, Friede sei mit euch. Könnt ihr auch sagen, hi, hallo. Und ihr wisst, dass das hebräische Wort Shalom, es ist ja auch durchaus geläufig, im AT, also im Alten Testament, öfter auch vorkommt. Und dieser Friedensgruß des Auferstandenen, auf Griechisch Eirene Hymin, Friede sei mit euch, kommt hier in Johannes 20 dreimal vor. Nämlich dreimal, immer wenn Jesus der auferstandene Jesus seinen Jüngern begegnet und sagt, Eirene Hymin, Friede sei mit euch. Jesus spricht seinen Jüngern, die sich versteckt halten, die Angst haben, Frieden zu. Wohlsein. Ein Zustand, der gut ist, der Ruhe. Und ich glaube wirklich, dass Jesus nicht für die anderen Jünger nochmal kommt. Ja, ist nett, ne? Ist schön irgendwie nochmal vielleicht haben die es auch gebraucht, nach 8 Tagen ihn nochmal zu sehen. Aber ich glaube, er kommt auch ganz persönlich für Thomas. Er wendet sich nämlich persönlich an ihn, taktvoll und auch sehr seelsorgerlich und geht auf ihn ein. und er lässt sich sogar auf die Bedingungen von Thomas ein. Da wandte sich Jesus Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Jesus holt Thomas mitten in seinen Zweifeln ab. Er wartet nicht, bis Thomas zu Jesus kommt, zu ihm kommt, sondern Thomas erlebt Jesus hier an dem Standort, wo er gerade ist, in seinen Zweifeln, in seinen Ängsten und begegnet ihnen sogar auf die Weise, wie er sich das gewünscht hat. Sei nicht ungläubig, sondern glaube. Und mit Blick auf Johannes 20, 30 und 31 macht diese Aufforderung mehr als Sinn, denn er soll auch Glauben finden. Das schreibt Johannes sogar. Er schreibt, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Es geht um den Glauben an Jesus Christus und die Zeichen, wie Johannes sie nennt, verdeutlichen die Herrlichkeit Gottes. Auf diese Zeichen, sie weisen auf Jesus hin. Und alle, die an ihn glauben, werden das ewige Leben geschenkt bekommen, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, was sogar hier jetzt schon beginnen kann und durch den biologischen Tod des Menschen nicht begrenzt ist. Aber Moment mal, wir haben jetzt zwei Verse übersprungen, richtig? Verse 28 und 29. Wie hat denn jetzt Thomas reagiert auf die Aufforderung von Jesus? Sei nicht ungläubig, sondern glaube. Und er sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Mein Herr und mein Gott. Mehr hat er nicht zu sagen, weil damit alles gesagt ist. Jesus ist der Sohn Gottes, der versprochene Retter und sein Gott. Thomas glaubt. Und das, was ihn hat zweifeln lassen, ist nun durch die Begegnung mit Jesus fort. Aus dieser Begegnung zwischen Jesus und Thomas habe ich Folgendes über Jesus gelernt und das würde ich einfach noch zum Abschluss mit euch teilen. Erstens, bei Jesus verpasst du nichts. Ist vielleicht ganz schlicht, aber ich fand es richtig toll und wertvoll, weil wir brauchen keine Sorgen haben, weil sein Timing immer richtig ist. Es kommt ja nicht auf unser Timing an, es kommt doch auf Gottes Timing an. Sein Timing ist immer richtig. Du wirst auch nicht zu kurz kommen. Und auch wenn das Leben der anderen den Anschein gibt, dass sie weiter sind als du, dass du dich irgendwie woanders fühlst, alle anderen sind woanders. Nein, Jesus' Timing ist immer richtig. Jesus kommt nicht zu spät und er begegnet dir auch nicht zu spät. Vertrau darauf. Jesus holt dich dort ab, wo du gerade stehst. Er begegnet Menschen in ihrer Skepsis, in ihren Zweifeln, in ihrem Unglauben. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht verstellen oder erst in einem bestimmten Glaubensstadium sein oder zu Jesus laufen zu müssen, sondern Jesus holt dich genau dort ab, wo du bist und selbst am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, mit zu Hause mit den Kindern oder vielleicht alleine, wenn du keinen anderen hast. Und er lädt dich ein zu glauben. Nämlich nicht nur Thomas, erinnert euch dran, beim Johannesevangelium ging es darum, dass auch andere glauben. Die Leute, die das Buch lesen, also das gilt auch uns. Jesus lädt uns an, einen zu glauben. Das ist mein und dein Part, an ihn zu glauben. Und was manchmal bedeutet das auch, obwohl wir an Jesus glauben, in manchen konkreten Dingen an ihn zu glauben, an seine Macht, an seine Allwissenheit, an seine Souveränität, an seine Stärke, in den kleinen Problemen. Weil ich glaube, die meisten von euch würden sagen, ich glaube doch an Gott. Warum gilt das jetzt für mich? Doch, doch, Jesus sagt, glaube. Und deshalb möchte ich dich einladen, heute und morgen und auch jeden Tag neu, auch in den Dingen, wo es schwer ist, den Schritt zu wagen, zu sagen, Jesus, danke, dass du da bist und dass du mir begegnest und ich möchte glauben, auch wenn ich gerade zweifle. Ich möchte noch beten. Herr, wir kommen vor dich. Wir danken dir, dass du jetzt hier bist, bei jedem Einzelnen, ganz nah. Du siehst unsere Zweifel und das, was uns erschrecken lässt. Du siehst unsere Freude am Leben, an all dem, was so schön ist. Und du bist genau da und begegnest uns und holst uns ab. Wir brauchen uns nicht zu verstellen. Danke dir. Herr, wir bringen dir unsere Herzen mit all den, mit unseren Big News, mit dem, was uns beschäftigt. Wir bringen dir auch das, was uns Mühe macht und das, was uns auch schwerfällt und blockiert, zu glauben. Und Herr, wir bitten dich, dass du durch deine Begegnung uns zum Glauben verhilfst. Wir sind bereit dafür. Beschenk uns bitte. Amen.